Besser oder schlimmer? Würde mir nichts ausmachen. Kann der sagen, ein Dutzend Mal musst du nachts raus wegen der Kojoten. Würde gern tauschen, muss dich aber warnen. Verstehe einen Scheiß vom Kochen. Kann nur Büchsen aufmachen. Schlechter als ich kannst du gar nicht sein. Klar, würde mir nichts ausmachen. Mit der gelben Petroleumlampe wehrten sie noch eine Stunde die Nacht ab. Und gegen 10 ritt Ennis auf Cigar Butt, einem guten Nachtpferd, durch den glitzernden Reif zurück zu den Schafen, nahm die restlichen Zwiebäcke mit, ein Glas Marmelade und eine Dose Kaffee für den nächsten Tag, sagte, einmal wolle er sich den Weg sparen, bis zum Abendessen fortbleiben. »Ein Kojoten geschossen beim ersten Licht«, erzählte er Jack am nächsten Abend, spritzte sich heißes Wasser ins Gesicht, rührte Seifenschaum an, in der Hoffnung, dass sein Rasierer noch nicht ganz stumpf sei, während Jack Kartoffeln schälte. »Groß, der Hurensohn! Eier so dick wie Äpfel! Wette, der hat sich ein paar Lämmer geholt. Sah aus, als ob er ein Kamel auffressen könnte. Willst du auch was von dem heißen Wasser? Ist genug da?« »Kannst du alles nehmen.« »Na, dann wasche ich mal alles, wo ich drankomme«, sagte er, zog Stiefel und Jeans aus. »Keine Unterhosen, keine Socken«, bemerkte Jack und fuhrwerkte mit dem grünen Waschlappen herum, dass das Feuer zischte. Sie gönnten sich ein Festessen am Feuer. Jeder eine Dose Bohnen, Bratkartoffeln und zusammen einen Quart Whisky, lehnten an einem alten Baumklotz, die Schuhsohlen und die kupfernen Nieten der Jeans heiß vom Feuer, reichten die Flasche hin und her, während der Lavendelhimmel Farbe verlor und die kalte Luft herabsickerte, tranken, rauchten Zigaretten, standen ab und zu auf, um einen im Feuerschein funkelnden Bogenstrahl abzulassen, warfen Stöcke ins Feuer, um das Gespräch in Gang zu halten, redeten über Pferde und Rodeo-Schlägereien, überstandene Unfälle und Verletzungen. Das U-Boot Thrasher, das vor 2 Monaten mit allen Mann an Bord untergegangen war und wie die letzten hoffnungslosen Minuten darin gewesen sein mussten, über die Hunde, die sie jeder schon gehabt oder gekannt hatten, den Militärdienst, Jacks Zuhause auf der Ranch, wo sein Vater und seine Mutter noch durchhielten, während Ennis Familie ein paar Jahre, nachdem die Eltern gestorben waren, den Laden dicht gemacht hatte, der ältere Bruder jetzt in Signal, die Schwester verheiratet in Casper. Jack sagte, sein Vater sei früher mal ein ziemlich bekannter Bullenreiter gewesen, habe aber seine Geheimnisse für sich behalten und Jack nie den kleinsten Rat gegeben, sei nie gekommen, um Jack reiten zu sehen, obwohl er ihn als kleinen Jungen auf die Schafe gesetzt hatte. Ennis sagte, die Art zu reiten, die ihn interessiere, müsse länger dauern als 8 Sekunden und irgendwie einen Sinn haben. »Geld ist Sinn genug«, sagte Jack, und Ennis musste ihm zustimmen. Jeder hörte respektvoll die Meinungen des anderen an. Jeder war froh, einen Gefährten gefunden zu haben, wo er keinen erwartet hatte. Als Ennis bei trügerischem, trunkenem Licht gegen den Wind wieder zu den Schafen ritt, war ihm, als hätte er noch nie so einen schönen Abend verbracht und als könnte er das Weiße aus dem Mond rausprügeln. Der Sommer zog sich hin. Und sie trieben die Herde auf neue Weiden, schlugen ein neues Lager auf. Die Entfernung zur Herde war größer und der nächtliche Ritt länger. Ennis ritt gern, schlief dabei mit offenen Augen, aber die Stunden, in denen er nicht bei den Schafen war, dehnten sich immer mehr aus. Jack holte ein schleppendes Brummen aus der Harmonika heraus, die einmal von der nervösen Rotfuchsstute heruntergefallen und seither ein bisschen plattgedrückt war. Und Ennis hatte eine gute, knarrende Stimme. Einige Abende lang brachten sie ein paar Lieder zustande. Ennis kannte einen deftigen Text zur Melodie von Strawberry Roan. Jack versuchte es mit einem Carl Perkins-Song, schmetterte What I Say, yay, yay. Aber am liebsten war ihm ein trauriges Kirchenlied, Water Walking Jesus. Er hat es von seiner Mutter gelernt, die an das Pfingstwunder glaubte und sang es langsam wie eine Totenklage, aus der Ferne von Kojotengejaul beantwortet. »Zu spät jetzt, um noch zu den verdammten Schafen zu reiten«, sagte Ennis, so betrunken, dass er nicht mehr gerade stehen konnte, in einer kalten Stunde, als es nach dem Mondstand 2 Uhr durch sein musste. Die Steine auf der Wiese schimmerten weißlich-grün, und ein bissiger Wind fegte über das Gras, drückte das Feuer flach und riss es dann in gelbseidene Schärpen auseinander. Gib mir eine extra Decke, ich hau mich hier draußen hin. Schlafen ein paar Takte und reite los, wenn's hell wird. Frierst dir den Arsch ab, wenn das Feuer runterbrennt. Schlaf lieber im Zelt. Glaub nicht, dass ich was spüre. Aber er torkelte hinein, zog die Stiefel aus, schnarchte eine Weile auf der Bodenplane, bis Jack von seinem Zähneklappern wach wurde. »Herrgott, hör auf zu schnattern und komm hier rein. Schlafsack ist groß genug«, sagte Jack gereizt und schlaftrunken. Ja, er war groß genug, warm genug auch, und binnen kurzem wurde es sehr intim. Ennis, der in allen Dingen, ob beim Zaunflicken oder beim Geldausgeben, gern in die Vollen ging, wollte nichts davon wissen, als Jack seine linke Hand nahm und sie an sein steifes Glied führte. Ennis riss die Hand zurück, als hätte er sich verbrannt, schnallte seinen Gürtel auf, streifte die Hose runter, wälzte Jack herum, dass er auf allen Vieren hockte, und dank einem Vorläufertröpfchen und etwas Spucke drang er ein. Etwas, das er noch nie getan hat, aber es ging ohne Gebrauchsanleitung. Sie machten es in aller Stille, abgesehen von ein paar heftigen Atemzügen und Jacks stöhnendem »Gleich ballert's los« und dann rausziehen, hinlegen und schlafen. Ennis erwachte in roter Morgendämmerung mit gediegenen Kopfschmerzen, die Hose um die Knie, an Jacks Hintern geschmiegt. Ohne irgendwas zu sagen, wussten sie beide, wie es für den Rest des Sommers weitergehen würde, zum Teufel mit den Schafen. Und so ging es auch weiter. Über Sex sprachen sie nie, sie ließen ihn geschehen. Zuerst nur nachts im Zelt, dann auch am helllichten Tag in der heißen Sonne und abends beim Feuerschein, schnell, hart, lachend und schnaufend, jede Menge Geräusche. Aber geredet wurde kein Sterbenswörtchen. Nur einmal sagte Ennis, ich bin nicht schwul. Und darauf Jack, ich auch nicht. Einmalige Sache, geht niemand was an außer uns. Nur sie beide waren auf dem Berg, flogen durch die euphorische, bittere Höhenluft, schauten herab auf den Rücken des Habichts und die über die Ebene kriechenden Lichter der Fahrzeuge, schwebten hoch über allen gewöhnlichen Angelegenheiten, fern von den zahmen Ranchhunden, die sie in den Nachtstunden bellen hörten. Sich selbst hielten sie für unsichtbar. Denn sie wussten nicht, dass Joe Argiris an einem Tag 10 Minuten lang durch sein 10x42er-Glas beobachtet hatte. Er wartete, bis sie sich die Hosen zugeknöpft hatten, wartete, bis Ennis wieder zu den Schafen ritt, bevor er die Nachricht von Jacks Familie hinaufbrachte, dass Jacks Onkel Harold mit Lungenentzündung im Krankenhaus liege und es wohl nicht überstehen werde. Er überstand es dann doch. Und Garrick kam nochmal herauf, um Bescheid zu sagen, wobei er Jack mit seinem wissenden Blick anstarrte, ohne auch nur aus dem Sattel zu steigen. Im August war Ennis die ganze Nacht bei Jack im Hauptlager, während die Schafe bei einem stürmischen Hagelgewitter nach Westen ausbrachen und sich mit der Herde auf einer anderen Weide vermengten. 5 verdammt elende Tage waren das, als Ennis und ein chilenischer Hirte, der kein Englisch sprach, die Herden zu trennen versuchten. Fast ein Ding der Unmöglichkeit zu dieser späten Jahreszeit, weil die Farbzeichen verwachsen und verblasst waren. Auch als die Zahlen stimmten, wusste Ennis, dass die Schafe vermischt waren. Alles schien in beunruhigender Weise vermischt zu sein. Der erste Schnee fiel früh, am 13. August, einen Fuß tief, taute aber schnell wieder weg. In der Woche darauf schickte Joe Aguirre Anweisung, die Herde herunterzutreiben. Ein anderer, schwererer Sturm zog vom Pazifik herauf, und sie brachen das Lager ab und zogen mit den Schafen vom Berg herunter, verfolgt von nachrollenden Steinen, aus dem Westen herandrängenden violetten Wolken und dem Metallgeruch des kommenden Schnees. Der Berg, kalt glänzend im flackernden Licht aufbrechender Wolken, brodelte vor dämonischer Energie. Der Wind kämmte das